Hallo, Folge 17, Kaffeestunde Gin. Hi, Imke.
Hallo, Anna.
Flöt.
Wir haben es, also wir hatten irgendwie so einen kleinen Durchhänger, muss man sagen. Wir haben es nicht hingekriegt.
Nee, aber ich bin auch krank.
Ja, aber davor auch, da hatten wir uns einmal schon verabredet und wollten aufnehmen. Und dann haben wir nur rumgelabert und, naja, so ein bisschen Brainstorming gemacht, ne?
Da, und dann war, da war ich ja in Wirklichkeit auch schon krank. Und
wahrscheinlich.
Nicht gewusst.
Ja.
Nein, das ist alles
poor thing.
Ja, aber jetzt können wir wieder.
Genau. So, und wir haben uns auch überlegt, damit das Ganze hier mal so ein bisschen mehr Struktur bekommt, dass wir so Rubriken einführen wollen, die wir in loser Reihenfolge bedienen.
Ja, wir hatten uns überlegt, dass es ja eigentlich ganz schön wäre. Also so oft laufen uns Sachen über den Weg oder man erlebt und sieht und hört und so viele Dinge, die man interessant findet, das auch zu teilen mit euch. Das fanden wir irgendwie schön, die Idee. Und so eine Art, ja, wie so ein, jetzt vielleicht nicht wöchentlich, aber so regelmäßig, bestimmte Rubriken einfach mit euch zu teilen. Ne? Was haben wir gelesen? Was haben wir Schönes gesehen? Haben wir irgendeinen neuen, coolen Ort entdeckt?
Irgendeinen Ohrwurm.
Genau, was haben wir gehört? Ja, solche Sachen.
Oh, ja,
genau. Das wird die neue Rubrik. Und weil die noch so neu ist und wir gerade echt so Lust dazu haben, machen wir heute eine ganze Folge, die so sein wird. Eine Empfehlungsfolge sozusagen.
Und erzählen euch all die Dinge, die uns in der letzten Zeit begeistert haben.
Ja, genau. Eigentlich eine Inspirationsfolge.
Ja. Inspiration.
Ja, nein, noch besser. Eine Influencer-Folge.
Wow.
Wir wollen euch jetzt inspirieren und auch influenzen.
Achtung, Achtung. Ja, und das ist natürlich dann quasi eine Dauerwerbesendung jetzt, um das gleich vorwegzunehmen.
Ja, wahrscheinlich, ne?
Naja, also aus Sicherheitsgründen, aus rechtlichen Sicherheitsgründen.
Ja, du bist ja Juristin, du musst auch sowas machen und sagen.
Ja, ich kann das alles nicht mehr, aber ja, auf dem Papier bin ich Juristin.
Ja, siehst du.
Okay, Anna, sag mal, Anna, was hast du denn in der letzten Woche so Inspirierendes gelesen?
Also ich habe ja tatsächlich echt super viel im Bett gelegen, was ich schon lange nicht mehr hatte. Ich habe auch den Samstag und fast den ganzen Sonntag komplett alleine verbracht, weil meine Familie ohne mich auf ein Familientreffen dann gefahren ist. Und so viel Zeit am Stück alleine hatte ich ewig nicht. Und ich habe...
Herrlich, wenn du
jetzt... Ja, das war...
Leider warst
genau,
du krank, aber
leider war ich krank.
Davon träume ich ehrlich
absolut
gesagt auch mal ein ganzes Wochenende.
Das war auch echt... das hat mir auch nochmal so gezeigt, also abgesehen davon, dass ich ja sowieso irgendwie ein bisschen angeschlagen war und rumliegen musste... gar nicht so Energie hatte. Also ich hätte jetzt nicht losziehen können und sagen können, oh wow, ich entdecke jetzt mal.
Ich gehe endlich mal an eine Ausstellung.
Nee, das wäre nicht gegangen. Aber dieses für sich sein und mal nur die Sachen so machen, wie sie einem selber gerade im Rahmen der Möglichkeiten sozusagen einfallen, das war schon ziemlich cool. Und da habe ich auch, also ich habe sehr viel geglotzt. Mhm. Ich bin ja eine bekennende Binge-Watcherin. Vor allen Dingen von Serien, also Spielfilme.
Ich theoretisch auch, aber ich komme nie dazu.
Ja, wenn du zwei Tage krank im Bett liegst, dann ja. Ne? und auch gelesen, habe ich auch relativ viel Musik gehört, nicht so sehr, aber auch. Also aus diesen drei Rubriken könnte ich schon mal ein paar Empfehlungen beisteuern.
Du dann, hau raus, Anna. Hau raus.
Also ich fange mal mit der Glotzerei an. Ich bin, wir nutzen Netflix und auch Amazon Prime, also Prime Video. Und das bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten. Gerade weil bei Prime doch auch echt viele coole Sachen sozusagen Prime included sind. Ne? Mhm. Es gibt ja auch Bezahldinge, die man dann halt nochmal extra zahlen muss oder so. Aber ich habe bei Amazon Prime gerade gesehen The Five, eine britische Krimiserie. Ist auch eine Amazon Originals, glaube ich, Produktion. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall
und beruht das. Anna hat es mir vor einer Woche empfohlen und ich habe ihn schon fast durch.
Ist echt cool,
super
oder?
Spannend, ja.
Also es ist eine Krimiserie und beruht auf einem Kriminalroman von Harlan Coben. Von dem gibt es auch eine, die heißt glaube ich, Safe. Die gibt es auf Netflix. Das ist auch eine Romanverfilmung, finde ich auch sehr gut. Habe ich schon vor längerer Zeit gesehen. Mhm. Aber The Five fand ich noch besser. Und um nur mal den Plot kurz zu umreißen, es geht darum, dass also vier Teenager, 3 Jungs, ein Mädchen, so beste Freunde. Die ziehen irgendwie los, um was weiß ich, was bleibt unklar, was zu machen und haben den kleinen Bruder dabei von dem einen. Und irgendwann schicken die den weg, weil der nervt, ne? Und dann verschwindet der. Das ist der Auftakt und dann setzt die Serie sozusagen 20 Jahre später wieder ein, denn plötzlich taucht die DNA von diesem dann inzwischen auch tot geglaubten, verschwundenen kleinen Bruder an einem Tatort auf. So, und dann entwickelt sich sozusagen, entwickeln sich eigentlich 2 Geschichten und ich finde es wirklich super spannend gemacht. Das eine ist dann sozusagen das, was sich aus diesem Tatort ergibt, also der Mord, der da passiert ist, den dann die Detectives versuchen aufzuklären und gleichzeitig diese Spur von dieser DNA von dem Jungen, der da verschwunden ist. Und der eine Ermittler ist eben selber einer dieser Teenager, der an dem Tag dabei war, als das Kind verschwunden ist. Ja, und ich fand es mega spannend.
Coole Musik, auch irgendwie nett gefilmt und auch die Charaktere finde ich interessant, weil die auch so verschieden sind.
Ja, und ich finde es vor allen Dingen, also was mir besonders gut gefallen hat, erstens mag ich sowieso fast immer im Vergleich die europäischen Serien lieber als die amerikanischen, obwohl ich da auch viele sehr, sehr mag.
Echt? Nee, das kann ich nicht
bestätigen. Aber ich finde immer, ich mag das so, wenn so uneitel gespielt wird. Also ich finde das bei den amerikanischen Produktionen ganz oft,
so perfekt alle
das ist aus. Alles, die wachen schon morgens auf mit, und ich finde eben bei den britischen oder auch französischen oder auch, es gibt ja auch wirklich inzwischen ein paar sehr gute deutsche Produktionen, das ist halt irgendwie, also echter, in Anführungsstrichen, ist es halt nicht so durchgestylt.
Ja.
Das fängt bei den Props an, in den Settings, in denen die filmen, also wie so ein Haus von innen aussieht oder so. Das ist halt alles immer wie aus dem Katalog bei den Amis.
Das stimmt, ja.
Und du siehst genau, dass ich habe neulich eine Folge Grey's Anatomy mal wieder gesehen und da kommt die Szene drin vor, dass einer von den Ärzten zu seiner Freundin fliegt nach Deutschland, die ja so angeblich in Deutschland an irgendeiner Klinik arbeitet und das spielt dann in deren Wohnung. Wo ich nur gedacht habe, haben die keinen, der sich das mal anständig anguckt? Es gibt solche Fenster nicht in Deutschland, nirgends. Also diese typischen amerikanischen Schiebedinger, die du von unten nach oben hochschießt und dann wie die ganze Einrichtung und so war, das war vollkommen also es gab keine Anhaltspunkte, die irgendwie lokal koloriert hätten haben können oder so, nichts, ne? Und das finde ich zum Beispiel bei europäischen Serien halt wirklich, also gerade die britischen, ist wahrscheinlich auch ein Klischee, was man im Kopf hat, aber ne, dann stehen da immer irgendwelche Teepötte rum und gehäkelte Decken liegen irgendwo in der Ecke. Ja, es ist so eher das Leben. Das mag ich gerne und die spielen halt auch anders.
Ja.
Und was ich jetzt speziell bei The Five total gut fand, bei den Charakteren, es ist eigentlich keiner der Protagonisten aus dieser Clique, die da irgendwie die Hauptrollen sozusagen spielen, eindimensional. Ne? Also es werden sehr viele Persönlichkeitsfacetten gezeigt.
Genau, die haben alle noch irgendwie so eine interessante Seite, mit der man gar nicht gerechnet hat.
Mhm.
Obwohl bei dem, dessen Bruder verschwunden ist, habe ich jetzt noch keine entdeckt. Der ist bisher noch relativ...
Ja, das stimmt, der ist am...
harmlos.
Ja, das stimmt. Ja, aber
der entwickelt halt diese Energie und ermittelt dann auf eigene Faust. Das hätte man jetzt auch gar nicht so gedacht. Das Einzige, was mich sehr stört, habe ich dir auch schon gesagt, ist, die gibt es auf Amazon Prime nur auf Deutsch, also synchronisiert. Und das finde ich immer ein bisschen anstrengend, weil ich das irgendwie so unnatürlich und künstlich finde, wie die Synchronsprecher hier in Deutschland reden. Aber ich kann es trotzdem ertragen, weil die Serie so gut ist.
Dann musst du gucken, auch auf Amazon Prime, das ist eine HBO-Produktion, die jetzt gerade sozusagen erscheint und über Amazon Prime leider halt auch nur Bezahloption abrufbar ist, und zwar Sharp Objects.
Mhm.
Die ist mit Amy Adams.
Mhm.
Und es ist auch eine Krimi-Verfilmung.
Ich glaube, das habe ich irgendwo schon gesehen.
Das ist mega gut. Das habe ich angefangen, auch als ich jetzt krank im Bett war. Und davon gibt es aber auch nur 2 Folgen im Moment. Das erscheint immer donnerstags. Und das ist eine amerikanische Produktion. Und es ist sehr, also es ist schon düster, aber nicht düster im Sinne von irgendwie Fantasy-Kram oder so, sondern halt so menschliche Abgründe. So Stephen King düster. Also so, ne, ganz... Aber unheimlich gut gespielt, bisschen schräg, aber das mag ich ja immer ganz gerne. Und es ist so ein, es hat so ein bisschen diesen Touch von so verkommenen Südstaaten-Sachen.
Ja, also sowas Morbides.
Ja, sowas Morbides und eben es zeigt halt auch so eine, wie soll ich mal sagen, so eine gesellschaftliche, also weißt du, so das so typische, diese Orte, die so abgehängt sind, würde man vielleicht sagen, weißt du, wo dann nicht mehr viel passiert, alle ziehen weg und die, die da wohnen bleiben, die bleiben im ewig gleichen. Ich wollte es nicht sagen.
Und in Chemnitz.
Die Infrastruktur funktioniert nicht mehr gut, also so, das siehst du halt da dann auch. Und dann entsprechend wird das gespiegelt in diesen familiären, eigentlich auch total kaputten familiären Konstruktionen. Also das hat mir super gut gefallen. Das habe ich jetzt cool. erst zwei hab Folgen gesehen. Und das fängt damit an, dass es Amy Adams ist, eine Reporterin, die von ihrem Chef sozusagen in ihre Heimat, in ihre Heimatstadt geschickt wird, um zu ermitteln in dem Fall eines ermordeten Kindes, eines strangulierten Mädchens.
Schon wieder Kindestötung.
Ja, das stimmt. Das ist echt hart. Also das darf, muss man sagen. Da werden so junge Teenager, sind da die, das Opferschema. Und sie kommt halt dahin und soll sozusagen darüber schreiben und muss sich aber da konfrontieren mit ihrer eigenen Vergangenheit. Ne? Muss sie mit ihrer verrückten Mutter auseinandersetzen. Jeder kennt sie. Alle sagen so, ah, und kommst du wieder nach Hause aus der großen Stadt und dann auch immer so ein bisschen denkst, wo du bist was Besseres. Also spielt alles so zusammen und dann gleichzeitig wird dann auch so enthüllt, was eigentlich mit ihr los ist. So, ne? Ich möchte das jetzt nicht verpetzen, aber es war wirklich, Fast. Ich finde es wirklich cool. Und das gibt es nur, das kannst du nur auf Englisch gucken. Also es ist dann genau was für dich dann.
Gut. Soll ich jetzt mal was sagen?
Ja.
Ich habe jetzt mal was ganz anderes. Es ist eine Fernsehsendung auf Netflix, eine amerikanische. Das ist eine Home Improvement Show, wie man so schön sagt, also eine Einrichtungssendung. Und zwar geht es um Ferienwohnungen. Die Serie heißt Stay Here. Und es geht, die Interior Designerin Genevieve Gorder heißt die. Die geht sozusagen in Ferienhäuser oder Wohnungen rein, die sich nicht so gut vermieten. Und mit einem Real Estate, also mit einem Makler, der spezialisiert ist auf Ferienimmobilien. Mhm. Und die beiden krempeln dann sozusagen diese Ferienwohnung um und machen die zu einem lukrativen, hübschen Business. Und das ist, ich glaube, es gibt leider erstmal nur eine Staffel, aber es gibt, glaube ich, insgesamt 10 Episoden. Und das fand ich sehr inspirierend. Das war sehr amerikanisch natürlich, auch ein bisschen sehr viel Dekoration für meinen Geschmack in den Räumen. Aber ich liebe einfach solche Shows, solche Home-Improvement-Shows. Und es gibt sehr wenig davon, sehr wenig Gutes, vor allen Dingen hier in Deutschland.
Es gibt doch irgendwie eine, gibt es auf Six, habe ich neulich mal. Also für mich ist es überhaupt nichts, um das gleich mal vorneweg zu schicken. Ich gucke mir sowas nicht an. Ich gucke mir auch nicht an, wie Leute Torten dekorieren und um die Wette kochen.
Nee, das finde ich auch langweilig.
Das interessiert mich nicht. Eigentlich interessiert es mich vor allen Dingen bei dem Kochen, denke ich gerade drüber nach, nicht, weil es ein Wettbewerb ist. Ich fand früher, also zum Beispiel, es gab so eine Kochshow mit Kerner, das habe ich immer ganz gern geguckt.
Ich habe mir gar keine einzige deutsche Kochshow, außer früher bei Alfred Biolek manchmal. Die.
Ah, jetzt habe ich einen Buchtipp.
Oh, ich habe gerade gelesen auf der, hast du es gesehen gestern oder so, stand es auf der Bild-Zeitung, habe ich beim Späti gelesen, dass er sich verabschiedet und sich zurückzieht aus dem öffentlichen Leben und sich selber noch ein Jahr Lebenszeit gibt. Er kann nicht mehr kochen und das ist ganz alt und
klar. Weil ich habe nämlich gestern, deswegen fällt mir das gerade ein, weil wir sagen Kochshow, habe ich...
Alfredissimo hieß das, ne?
Ja. Alfredissimo hieß die Show, genau. Aber ich habe gestern, der hat jetzt ein, es gibt jetzt ein Gesamtband, oder ich weiß nicht, ob da alles drin ist, aber es gibt auf jeden Fall ein Sammelband, super schön aufgemacht mit den besten Rezepten aus Alfredissimo. Und das ist super schön gemacht, das habe ich mir schon vor Monaten vorbestellt.
Mhm.
Und es ist total schön aufgemacht mit so einem Bronzeschnitt. Und also wirklich edel gemacht. Und da sind halt diese ganzen...
Sein Lebenswerk
sozusagen. Genau, sein Lebenswerk. Und das finde ich jetzt gerade krass. Das habe ich mich gestern in der Post gehabt und habe mich total darüber gefreut. Und mich schon darauf gefreut, was ich da draus irgendwie so machen kann. Und dann höre ich im Kopf seine Stimme.
Genau, ist das ist schon echt traurig.
Ja.
Aber das ist ein guter Tipp. Das ist auch ein schönes Geschenk, finde ich.
Total schön. Wirklich schön. Ich habe es gestern Abend nur mal so überflogen, weil ich nicht so richtig Zeit hatte, da tiefer reinzugehen. Aber ich, also es ist super schön aufgemacht und man findet so... Es ist halt kein Shishi, ne? Also es ist halt nicht, es sind keine abgefahrenen Zutaten. Es ist auch nicht, wie soll ich mal sagen, man würde sagen, es ist sehr 90er oder 80er, 90er, auch von den Zutaten und so her. Da gibt es keine Tonkabohne in dem Buch. Weißt du, was ich meine?
Ja,
also so nichts gegen, genau, nichts gegen Tonkabohne und Quinoa, aber es ist halt, es sind halt, es ist halt irgendwie ein geiler Waldpilzauflauf mit.
Also ich koche zum Beispiel immer noch nach einem Rezept, das ich mal damals gesehen habe bei Alfredissimo. Da war Tobias Moretti da als Stargast.
Wie hieß nochmal die Serie?
Kommissar Rex.
Ja, richtig.
Und der hat Creme Karamell gekocht. Ach. Und ich mache immer noch heute nach diesem Rezept, das habe ich mir damals mitgeschrieben, Creme Karamell.
Sehr lustig. Ne? Also ich fand das, habe mich gestern sehr gefreut, auch aus sentimentalen Gründen, und werde das garantiert benutzen. Und es ist so schön.
Aber jetzt möchte ich auch mal meine
Entschuldige bitte.
Alte Labertasse.
Das hast du vorher gewusst.
Ja, okay. Komm, lass uns jetzt aufhören mit diesem Podcast. Nein, also, ne? Stay Here auf Netflix. Und dann gibt es, habe ich jetzt gerade eben entdeckt, die zweite Staffel von der Serie Atypical. Die erste fand ich super. Und zwar ist das eine Serie auch auf Netflix mit Jennifer Jason Leigh. Die kennt man vielleicht noch aus Weiblich, ledig, jung sucht. Es ist eine Familienserie und es geht um eine Familie, die zwei Teenager-Kinder hat. Die Tochter ist so eine super Sportskanone, die gerade so ihre erste Liebesbeziehung startet. Und der Sohn ist im Spektrum, also der ist noch nicht wirklich Autist, aber in diesem autistischen Spektrum auf jeden Fall. Und hat so ja, sehr autistische Angewohnheiten und Züge. Und kommt aber jetzt auch in das Alter, wo er beginnt, sich für Frauen zu interessieren und möchte unbedingt auch mal eine Beziehung haben und fängt dann so ein bisschen an, da so unterschiedliche Dinge auszuprobieren. Und es ist sehr humorvoll geschrieben. Als Seitengeschichte ist dann noch so die Geschichte um die Mutter, die jahrelang eigentlich immer nur für die Kinder da war, vor allen Dingen eben für diesen sehr anstrengenden Sohn, und die sich so ein bisschen verloren hat in dieser Familie und dann eine Affäre anfängt. Und der Vater, der seinen Platz sucht in dieser Familie, weil die sehr innig, vor allen Dingen der Sohn, sehr innig immer mit der Mutter sind, und er fühlt sich so ein bisschen überflüssig. Mhm. Und diese ganze Familiendynamik finde ich irgendwie ganz interessant und auch sehr humorvoll. Und da ist jetzt gerade die zweite Staffel rausgekommen.
Also das steht auf meiner Liste auch schon total lange. Und ich habe es aber irgendwie aus irgendwelchen Gründen noch nie angefangen, weil ich irgendwie seit Monaten in so einer Crime-Schleife bin. Aber ich liebe ja gut gemachte Familienserien.
Ja, guck's dir mal an. Also ich weiß jetzt noch nicht, wie die zweite Staffel ist, aber die erste fand ich sehr kurzweilig. Ist auch was, ich habe das zum Beispiel mit Luzi zusammen geguckt. Und die fand das auch gut. Also auch für Teenager, Kinder. Eine geeignet. Gute Serie, die man zusammen kann, ja, auch mit deiner Tochter gucken. Ja, das waren so meine beiden Netflix-Tipps.
Ich habe noch einen, fällt mir gerade ein, ich habe noch einen, guck das auf gar keinen Fall-Tipp. Was? Ich habe nämlich, weil halt zu viel Zeit und rumgeliege,
ja,
habe ich, das hat mir irgendjemand mal empfohlen, ich weiß aber auch schon nicht mehr wer, wer auch immer du bist, es passt nicht zu mir, es tut mir leid. Es war eine Familienserie auch auf Netflix, und die heißt Chesapeake Shores und ist so eine. Ich habe noch nie so was beschissen gespielt. Wirklich. Also das ist wirklich gruselig. Das sind so, die Schauspieler sind auch jetzt gar nicht, also nicht alle so schlecht. Aber es ist so flach. Also eigentlich könnte man aus der Story total viel machen, glaube ich. Ist irgendwie so eine Geschäftsfrau, frisch geschieden, super erfolgreich an der Wall Street. Und die fährt für ein Wochenende nach Hause, keine Ahnung, irgendwie die Baltimore Area, zu ihrer Familie. Und es ist alles wie aus dem Hochglanz. Also weißt du, so Haus mit Meerblick, Joggen am Strand. Also alles so total durchgestylt. Aber über, selbst für amerikanische Verhältnisse einfach too much, finde ich. Und dann lebt dann die Großmutter und der Vater, also ihre Großmutter und ihr Vater immer noch. Irgendwie ist es unklar, in welcher Kombination, ob die im selben Haus wohnen oder was da ist. Und die Mutter hat die Familie verlassen, als die alle noch Kinder waren. So, das ist eigentlich der Grundkonflikt. Dann kommt sie dahin und soll das aufarbeiten. Aber du guckst in leere Gesichter in diesen Dialogen, die auch beschissen geschrieben sind, vielleicht auch beschissen synchronisiert, I don't know.
Wahrscheinlich.
Und du denkst immer nur, eigentlich denkt die Schauspielerin gerade, wann ist Mittagspause?
Vielleicht musst du es mal im Original gucken, vielleicht ist es dann nicht so
schlimm. Nee, aber die Geschichte ist schlimm. Also es ist alles so.
Also wie
ist schlecht?
Chesapeake. Spricht man das echt Chesapeake?
Also laut dem.
Ja, so haben die das genannt. Ja. Also Chesapeake Shores.
Und es ist echt schlecht. Gut, ich möchte es löschen.
Gut, dann wollen wir jetzt auch nicht mehr Zeit darauf verwenden. So.
Was hast du gelesen, Fräulein?
Ihr lesen? Ich habe ein Buch angefangen zu lesen, das heißt Little Black Book. Das habe ich zufällig mitgenommen bei Urban Outfitters. Lag das auf so einem Büchertisch.
Ist das ein Bloggerbuch?
Ich weiß nicht, ob es ein Bloggerbuch ist.
Es gibt eine Frau, der bin ich ewig gefolgt.
Ortega Uwagbar heißt die.
Das okay, nee, das ist eine andere. Aber die hatte nämlich so früher hieß der Account von der so Little Black Book. Gibt es die überhaupt noch?
Das ist auf jeden Fall ist es ein Toolkit for Working Women, also ein Werkzeugkasten für berufstätige Frauen. Und Ich finde das so ganz gut gemacht. Das ist sehr komprimiert geschrieben. Das ist so ein Buch, was man sich irgendwo hinlegen kann. So, theoretisch, wenn man das machen würde, neben die Toilette zum Beispiel.
Ein Klobuch. Wenn man mal so
ein Kapitel lesen könnte. Ich lese aber prinzipiell nicht gerne auf der Toilette. Ich habe es neben meinem Bett liegen und es ist gut, um abends nochmal, wenn man schon eigentlich ein bisschen müde ist und weiß, man kann jetzt nur noch eine Seite oder zwei lesen, dann gucke ich da gerne nochmal rein. Und es geht so um, wie organisiere ich meinen Tag? Also es richtet sich vor allen Dingen an Frauen in kreativen Berufen, an selbstständige Frauen in kreativen Berufen. Wie komme ich, wenn ich so einen kreativen Block habe, so eine Schreibblockade vielmehr, wie komme ich da raus? Wie bilde ich meine eigene Marke? Dann gibt es so Tipps zum Public Speaking, also Vorträge halten, das ist jetzt nicht so mein Thema. Und wie man seinen Wert festlegt, also wie man seine Leistung bewerten soll. Die meisten Frauen neigen nämlich zum Beispiel dazu, sich unterzubewerten, zu billig zu sein. Mhm. Und ich finde das sehr nett, sehr inspirierend. Also es ist so ein ganz guter kleiner Leitfaden.
Das sind jetzt zum Beispiel so Bücher, das ist echt interessant. Ne? An sowas würde ich, das würde ich nie kaufen. Lustig. Also ich will dem Buch nicht Unrecht tun, aber das ist sowas, wo ich mir vorstellen kann, dass ich das würde ich gar nicht wahrnehmen. Und wenn ich es wahrnehmen würde, würde ich denken, ach ja.
Ich habe es auch ehrlich nur wahrgenommen, weil es so hübsch aussieht.
Ah.
Es ist nicht rosa.
Du bist also ein Verpackungsopfer.
Das ist so ein perfekt, wie die Amerikaner sagen, Coffee Table Book. Weißt du, das kannst du so auf deinen Couchtisch legen und alle denken, oh, ist ja ein hübsches Buch.
Verstehe.
Nein, das ist ganz klein, rosa und da drauf steht Little Black Book. Genau, und dann habe ich noch gelesen jetzt am Wochenende ein Bildband. Und zwar vom Kalwey Verlag das Buch Garden Girls. Mhm. Und es geht um 20 Frauen und ihre Lauben. Also Schrebergärten und Kleingartenkolonie-Parzellen. Mit so ein bisschen, wie sie ihre Häuschen eingerichtet haben, wie sie ihren Garten angelegt haben. Jeder hat dann auch immer so ein paar Anleitungen, so DIY-Anleitungen. Wie baue ich mir einen, wie heißen diese Weiden, aus so Weidenruten, solche kleinen Häuschen, Hütten.
Ich kenne mich nicht aus, ich mache ja nie was selber.
Ach, sowas hat Rebecca aber auch.
Ja, Rebecca baut ja auch alles selber.
Hallo,
unsere
Rebecca.
Freundin Rebecca, Elfenkind Berlin. Möchten wir auch gleich an der Stelle, können wir auch, wenn wir hier schon Werbung machen, machen wir das auch.
Genau. Gerne. Jedenfalls sind da so kleine Anleitungen, Rezepte und es ist sehr schön fotografiert. Ich kannte auch eine Frau, witzigerweise, die hat nämlich den Nähladen in der Kollwitzstraße, den Lieblingsplatz.
Mhm. Ja.
Die hat da auch ihre Laube vorgestellt.
Ach, wie lustig.
Und ja, das ist ein schönes Buch für Gartentanten.
Für Gartentanten. Das hört sich schön an. Ich habe mal ein Buch, das habe ich von meiner Mutter geerbt. Das heißt Frauen und ihre Gärten. Das erinnert mich jetzt daran.
Ich glaube, das habe ich meiner Mutter geschenkt. Das hieß so ähnlich. Ja, ich glaube, das war's. Habe ich meiner Mutter geschenkt. Irgendeine Sukkulente in so einem Gefäß, das aussah wie so ein Fuß von einer alten Skulptur oder irgendwie sowas von auf dem Titelblatt?
Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Obwohl, wer weiß, ob die das immer noch genauso gestaltet haben in der Neuauflage. Mhm.
Das fand ich jedenfalls. Also das ist auch so ein schönes Durchblätterbuch.
Mhm. Es gibt sowieso ganz tolle Bücher dieser Art. Auch im Garten der Künstlerin gibt es zum Beispiel auch eins. Das sind alles irgendwelche Kunstschaffenden und ihre Gärten.
Interessant. Ich liebe ja sowieso Gärten.
Also, ich arbeite mich ja gerade erst so ein bisschen ran an das Thema.
Ja, wobei, das stelle ich immer wieder fest, wenn man so zum Beispiel in unserem gemeinsamen Freundinnenkreis, wenn da über Gärten geredet wird, ich habe überhaupt gar keine Lust, Sachen zu ernten.
Ich auch nicht.
Das ist überhaupt nicht mein Thema, ne? Denn die Leute sich alle Hochbeete anlegen und dann da riesige Zucchini-Plantagen und Gurken und sonst was alles. Ich finde das toll. Oder zum Beispiel meine Schwester und ihr Mann, die haben jetzt auch gerade so ein Ackerprojekt, wo die in Düsseldorf irgendwo oder Ratingen der Umgebung auch so einen Acker haben, den sie jetzt bewirtschaften.
Genau.
Und ernten und so, und die finden das ganz toll, aber ich möchte das gar nicht.
Nee,
also mein einer Johannisbeerstrauch reicht mir, ganz genau.
Ich habe am Wochenende einen Pflaumenkuchen gebacken mit Zwetschgen von unserem Pflaumenbaum, den ich vor 4 Jahren eigenhändig
gepflanzt habe. Ja, das ist natürlich was Schönes, ja.
Als wir unser Wochenendhaus gekauft haben. Der hatte jetzt wirklich, der hatte genau 1 Kilo Pflaumen. Das hat genau für ein Blech Pflaumenkuchen gereicht. Das finde ich cool, sowas.
Ja.
Oder Brombeeren haben wir da. Und
ja, aber wenn du jetzt halt anfängst und hast halt diese, also so einen Pflaumenbaum, den pflanzt du einmal, dann musst du gucken, dass der immer genug Wasser hat und keine Schädlinge und dann ist gut. Dann erntest du den einmal im Jahr. Aber dieses ganze Geziehe und Aus- und Unkrautgejähte und sowas alles, Ich habe da keine, also das ist überhaupt nicht mein Thema, sondern ich möchte gerne in einem schönen Garten sitzen, in dem es schön blüht. Und ich möchte gerne, dass Lavendel und Rosen duften. Und ich möchte gerne, dass da Bienen rumf... Also weißt du so, ich habe mehr so ein... Das ist so der Garten, in dem ich mich aufhalten will. Das
ist bei mir auch so. Ich meine, bei uns ist es auch schon aus dem Grunde schwierig, weil wir ja nur am Wochenende ab und zu... Wir sind ja auch nicht jedes Wochenende da. Und jetzt diesen Sommer, wo es so trocken war... Da haben wir auch dann irgendwann aufgegeben zu wässern, weil das ist ja, wenn du dann ein Wochenende lang wässerst und dann bist du eine Woche weg und die automatische Gartenbewässerung ist bei uns erstmal gestorben, weil unsere Pumpe ihren Geist aufgegeben hat. Wir hatten ja so ein, wir sind, haben das Häuschen am Fluss und da kann man das Flusswasser eigentlich zur Gartenbewässerung nehmen. Aber die Pumpe ist kaputt, deswegen wässern wir jetzt gerade eh nicht. Und da wäre mir ja alles eingegangen. Mhm. Der Salbei hat überlebt und zwar, also ich könnte, ich weiß gar nicht, Salbeitee für ganz Berlin könnte ich zubereiten.
Ja, aber Salbeitee ist echt nützlich. Also jetzt gerade so für den also anstehenden Herbst und Winter ist das gar nicht so...
Ich bringe dir mal welche mit.
Ja, ich mache da gerne einen Auszug draus, weil das nämlich mega gut ist zum... also einmal bei Magenbeschwerden ist Salbei gut. Also es gehört in so einen Magentee auch immer rein. Und noch viel geiler ist es zum Gurgeln bei Halsgeschichten.
Genau, dafür hatte ich nämlich auch letztens schon... Tatsächlich Salbeitee gekocht. Mhm. Und Zitronenmelisse habe ich auch ganz viel. Geil. Das ist im Grunde hat die wirklich wie so ein Unkraut das ganze Kräuterbeet in Beschlag.
Man kann Zitronenmelisse mega geil auch in Smoothies machen, just saying. In grüne.
Ah, okay.
Mache ich manchmal, wenn ich keine Minze kriege. Also ich mache ja gerne grüne Smoothies, aber die dürfen jetzt nicht schmecken wie püriertes Gemüse, dann muss ich leider brechen. Weil ich möchte meinen Grünkohl lieber essen als... trinken.
Das sind wir schon wieder beim Grünkohl.
Ja, das stimmt. Aber ja, oder egal was. Also zum Beispiel Sellerie. Entschuldige bitte, ich mag echt gerne Sellerie, aber ich will den noch nicht trinken. Ich das mag schmeckt gar nicht so mir gerne einfach Sellerie. Nicht. Doch, ich mag gerne. So, und deswegen mache ich immer einen mit so neutralen Grünen, also grünes Blattgemüse, was nicht so intensiv schmeckt. Also zum Beispiel Spinat, vorzugsweise Babyleaves oder Feldsalat geht auch gut. Das hat alle Vorteile von grünen Gemüsen, aber schmeckt halt nicht wie. Ne?
Ja.
So, und da passt ganz gut Minze oder Zitronen. Ja. Minze oder Zitronenmelisse dazu und dann muss man es, also ich mache für die Kinder da noch eine Banane dazu und Orangen ausgepresste und so, dass das noch so ein bisschen. Kiwi passt auch gut rein. Stimmt. Aber dafür könntest du deine Zitronenmelisse.
Ja, Rezepte wäre auch noch so eine Rubrik. Da hatten wir, glaube ich, auch schon mal angedacht, dass wir, wenn wir irgendwas besonders Leckeres gegessen oder getrunken oder gemacht haben, dass wir das dann. Auch noch mit anbieten hier.
Okay. Ja, lesen haben wir. Ach nee, ich noch nicht, wa? Ich
nee, auch kein, noch nicht wach.
Ich habe auch kein Buch gelesen in dem Sinn aktuell, sondern weil ich war, wie gesagt, ich bin ja voll in der Töten-Krimi-Schleife. Also nicht nur beim Glotzen, sondern auch beim Lesen. Und ich habe so einen Krimi angefangen und der hat mich überhaupt nicht gekriegt. Und dann habe ich so mittendrin aufgehört und jetzt hänge ich so in der Luft. Und deswegen... habe ich gar kein neues Buch, sondern ich habe ganz viel Gedichte gelesen.
Oh, das habe ich ewig nicht gemacht.
Ich lese ja immer.
Ich lese immer nur Gedichte, wenn du mal welche auf Facebook liest.
Ja, weil ich bin ja wirklich so ein Gedichte-Freak und habe schon, also das liegt, glaube ich, also einmal liegt es an guten Deutschlehrern, die ich hatte in der Oberstufe, aber es liegt auch an meiner Mutter, die uns immer schon, also vor allen Dingen, die uns immer schon als Kinder, als wir noch ganz klein waren, mit gereimten Dingen erfreut hat. Die konnte, meine Mutter konnte unendlich viele Gedichte auswendig. Also von ellenlangen Sonetten und Balladen und sowas alles, cool. Bis hin zu moderner. Also die hatte wirklich einen riesigen Schatz an Gedichten im Kopf und hat uns das auch immer so, die war so sehr ausdrucksvoll, wenn sie das dann aufgesagt hat. Also ich kann mich genau erinnern an eine Mimik, die dann dabei war oder so. Und die hat mit meinen Kindern auch gemacht. Und zum Beispiel meine Große kann immer noch, obwohl das 10 Jahre her sein muss, dass meine Mutter das mit ihr immer aufgesagt hat, der Handschuh.
Mhm.
Also das ist ja so ein Klassiker.
Ja.
Aber das sind jetzt nicht die Gedichte, die ich am Wochenende im Bett gelesen habe. Aber daher kommt John die Maynard. Gedichte. Genau, das konnte meine Mutter alles auswendig.
Ja, das kann ich allerdings. Konnte
und
ich auch
die Glocke und die...
den Erlkönig.
Den Erlkönig, ja gut, der ist ja...
Den kann ja jeder
auswendig. Den kann jeder. Egal, aber so, also so Sachen. Und ich habe halt ich habe mehrere Lieblings, vor allen Dingen Dichterinnen. Und ich habe am Wochenende ganz viel Else Lasker Schüler gelesen, die zu meine absolute so Lieblings, wirklich Number One Forever Lieblingsliste. Da steht die ganz oben. Dann, wen ich auch sehr liebe, Hilde Domin.
Mhm.
Habe ich auch ein bisschen drin gelesen am Wochenende. Ein bisschen schwieriger, finde ich anstrengender zu lesen, kann ich nicht so viel von lesen, ist zum Beispiel, jetzt kann ich dir sagen, Große Ausländer. Mhm. Habe ich ja auch gelesen, mag ich auch sehr gerne. Sarah Kirsch habe ich am Wochenende nochmal gelesen. Ich habe so einen kleinen Streifzug durch Frauenlyrik gemacht.
Ah ja.
Mit Ausnahme von Rilke. Rilke
gehört ich wollte gerade sagen, Rilke ist
ja Rilke ist auch eigentlich, was Rilke. Gedichte angeht, fast eine Frau. Und ich habe nämlich, habe ich dir eben schon erzählt, ich habe nämlich eigentlich so einen Herbstkopf. Sobald irgendwie September ist und das Licht verändert sich und es wird früher dunkel. Ja, aber für mich ist ja, ich auch, aber für mich ist ja September immer so wehmütig, weil ich möchte den Sommer nicht gehen lassen. Ich bin so ein Sommerlover, für mich könnte ewig Juli sein.
Und ich freue mich total auf den Herbst.
Ja, ich auch, aber es, wie gesagt, es hat für mich immer so einen bitteren Schmerz. Echt?
Also und, dieses Jahr kann ich ganz gut loslassen, weil wir so
einen tollen Sommer,
krassen Sommer hatten. Und ich fand den Sommer mega anstrengend. Die Temperaturen haben mich echt mürbe gemacht. Du warst ja an der Küste.
Ich war ja an der See, das war
und echt was anderes. Hier in der Stadt, es war die Hölle. Und ich bin echt froh, dass es jetzt endlich kühler wird. Und ich freue mich mega auf den Herbst.
Ich glaube, es geht ganz vielen Leuten so. Mir nicht. Ich bin immer noch.
Ich will mich gar nicht beschweren. Das war ja toll, dass wir so ein Wetter hatten.
Ja.
Aber ich habe einfach mal wieder gemerkt, dass ich nicht gemacht bin für solche heißen Temperaturen.
Ich wohl. Also ich bin da voll, ich liebe das. Das
ist eine südamerikanische Geschichte, die du
probably.
Probably. Dein Erbgut.
Genau, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich angefangen, Herbstgedichte zu lesen. Und das ist bei mir wie so ein, ich weiß nicht, das ist in mir angelegt oder es ist irgend so ein Reflex. Wenn September wird, dann schwenke ich um von Kaffee auf Tee trinken morgens. Es passiert einfach.
Ich habe auch Tee getrunken.
Ich habe keine Lust mehr auf meinen Kaffee morgens. Also das ist für mich so ein...
Du hast mir auch keinen angeboten.
Siehst du? Mhm. Geht schon los.
Ja.
Mist.
Bitch.
Ja, ich muss jetzt anfangen, irgendwas...
Aber auch kein Tee möchte ich hier an dieser Stelle mal sagen.
Hast du da ein Wasser stehen oder was?
Ich habe ein Wasser.
Sei mal nicht so unbescheiden, Alter. Ich glaube, es geht los. Nee, jedenfalls, genau. Also Herbstlyrik auf jeden... Also nicht nur, aber sehr viel Herbstlyrik. Und auch meine Herbst-Playlist auf Spotify.
Die möchte ich gerne verlinkt haben.
Okay, die heißt... warte, das gucke ich jetzt mal kurz nach. Blue and Gold. Herbstspaziergang heißt die. Aber es sind echt auch alte Kamellen drin. Das ist sehr...
Du kannst ja noch mal ein bisschen überarbeiten.
Ich könnte... Ja, wir verlinken die, was soll sein. Da ist alles Mögliche drin. Und ich habe aber wirklich so Sachen, die ich auch tatsächlich... Das ist nämlich auch da drin, die ich nur im Herbst höre. Zum Beispiel Mumford & Sons. Das ist für mich so Herbst, Winter und dann hört es wieder auf. Ab November höre ich das nicht mehr oder Dezember spätestens. Und aber im September geht es los. Ich weiß auch nicht, warum.
Ja, super, werde ich mal reinhören in deine Herbst-Playlist.
Genau.
Ja, ansonsten...
Was macht man denn im Herbst so in Berlin? Alter Herbst-Fan. Was sind denn deine Lieblings-Berlin-Aktivitäten?
Also ich liebe ja, so, wenn das Wetter gut ist und noch nicht so viel Regen fällt, so sonnige, spätherbstliche Nachmittage, wo man aber schon Stiefel anziehen kann, so Stiefeletten, und eine Strickjacke und vielleicht ein schönes Tuch ummachen kann, dass du so ein bisschen
sich kuschelig
einmuckelt. Ich liebe einfach dann total Spaziergänge, also hier bei uns im Friedrichshain zum Beispiel. Oder was ich auch immer total gerne mag, ist an der Spree lang spazieren, da so rund Museumsinsel.
Ja, das ist total
diese
schön.
Diese Ecke Bode-Museum finde ich echt schön. Tiergarten natürlich auch. Was ja auch ganz nett ist, wenn man nach Pankow fährt, in diesen Schlossgarten in Pankow. Mhm. Gerade wenn das erste Laub so runterfällt, da ist ja dieses kleine Schlösschen in dem Park, wo Honecker früher die Staatsgäste empfangen hat. Und dieser Park, der ist total nett, niedlich und da ist so viel Laub gewesen. Also ich weiß noch, als wir das allererste Mal im Herbst spazieren gegangen sind, in unserem ersten Herbst hier in Berlin, da waren wir da mit den Kindern und da lagen die ganzen Wiesen voll mit so goldenem Herbstlaub und die Kinder, die sind da abgegangen in diesem Laub.
Das ist auch total schön.
Kinder lieben das. Da rumgeschmissen.
Ja.
Und das mag ich total gerne. Kastanien sammeln und dann irgendwo einen Tee trinken. Und
ja, aber Kastanien sammeln macht man ja nicht mehr irgendwie, wenn die Kinder nicht mehr so klein sind. Ne? Also meine. Nee,
aber ich steck mir trotzdem mal ein paar in die Mantel.
Ja, das fühlt sich auch so schön an in der Hand.
Ja.
Es gibt ein sehr schönes Kastaniengedicht.
Fällt mir ach ein. Nee, war ja klar.
Ich überlege gerade, von wem das ist. Das fällt mir gerade nicht ein. Da denke ich nochmal kurz drüber nach. Wenn es mir einfällt, sage ich es noch. Aber das stimmt. Kastanien, das gehört für mich auch so der Geruch von, wenn die so frisch aus der Schale kommen.
Mhm.
Weißt du, was ich total liebe? Das hat man in der Stadt nicht so, aber ich bin ja so am Stadtrand in einer kleinen Stadt groß geworden. Und diese Feuer, diese Herbstfeuer auf ja, den, diese jetzt. Erntefeuer, das genau. ist, oh, ich liebe dieser Geruch. Das ist für mich total verbunden mit Herbst.
Herbst, aber auch Frühjahr, ne? Wenn die dann so der Winter sozusagen aus den Gärten verbannt wird. Aber das ist bei uns am Wochenendhaus auch. Da riecht es auch, am Wochenende raucht das da auch schon total nach Feuer die ganze Zeit. Und dann, was ich da so besonders liebe, das kenne ich ja jetzt erst seit 4 Jahren, da sammeln sich immer die Kraniche, um dann in den Süden zu fliegen. Und dieser Ruf der Kraniche, das ist so ein besonderer, also das ist so schön, wie die dann da so, mach das jetzt nicht nach.
Ach komm.
Aber wenn die dann so rumfliegen und, und du siehst, es werden immer mehr, es gibt einen großen See in der Nähe, da sammeln die sich alle. Und das finde ich total schön. Das ist so auch diese Wiederholung so jedes Jahr. Das heißt immer so, die Kraniche sind wieder da, jetzt geht's los Richtung Süden.
Ja, also das muss ich sagen, das finde ich im Moment, wir fahren ja immer montags raus zum Reiten in die Nähe von Wandlitz. Und das ist halt auch dieser Hof, dieser Reiterhof, das liegt halt so am Rand. Da sind halt drumherum wirklich nur Wiesen und Felder. Oder was heißt Felder, stimmt nicht, Wiesen. Und da hocken auf diesen riesigen, da sind so Strommasten, ne, mit solchen Leitungen, da hocken diese Scharen von, ich weiß gar nicht genau, was es für Vögel sind, es sind aber Unmengen, Massen.
Große, kleine?
Nein, klein. Stare? Eher klein, ja, Stare vielleicht. Ich weiß es nicht, es ist zu weit weg, aber die fliegen halt, also diese Formationsfliegerei, die machen, ja. Mega krass. Also, und das ist sowieso immer ein total schöner, das finde ich jetzt auch im Herbst da besonders schön. Im Sommer ist es halt oft zu heiß und zu staubig auf dem Platz. Dann denkst du dir so, bitte, ich möchte unterm Baum stehen.
Die Luft ist jetzt mal wieder so ein bisschen frischer und es riecht so gut nach Laub. Und es gibt ja auch so viele leckere Sachen, die man nur im Herbst dann kocht, finde ich.
Okay, ja,
das alles, stimmt. Was mit Kürbis zu tun hat oder so Quiche und Auflaufgeschichten. Im Winter kann man das natürlich auch essen. Aber
Zwiebelkuchen ist jetzt eigentlich die Zeit. In meiner rheinischen Heimat gibt es jetzt Federweißer und Zwiebelkuchen. Und ich muss mich daran erinnern, das ist für mich eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen. Tatsächlich, ich glaube, das eine ist, dass Kinder es ja so lieben, wenn so Rituale sind und was immer wiederkommt, auf was man sich freuen kann. Also keine Ahnung, Nikolaus, Ostern, Weihnachten, Geburtstag, keine Ahnung, Sommerferien, solche Sachen. Aber wir haben immer, als wir Kinder waren, meine Eltern hatten Freunde, die hatten so einen alten Garten. Die haben so ein altes Haus gehabt und einen relativ großen Garten, da standen alte Nussbäume drin. Und die wurden eben auch dieser Nussflut nicht her im Herbst. Also haben die immer ein Nussfest gemacht und haben halt alle möglichen Freunde mit Kindern eingeladen und dann wurden diese Nüsse gekloppt, richtig, mit langen Stangen runtergekloppt, eingesammelt. Jeder nahm dann halt auch irgendwie eine Stiege Nüsse cool. mit. Ja. Die musste man dann auch manchmal noch auspulen und dann mussten die noch so ein bisschen trocknen, weil wenn die noch zu nass, zu feucht waren, dann sind die auch nicht so bekömmlich. Und dann wurde, die hatten so ein, ich muss mich jetzt mal konzentrieren, was war denn das, wie eine Scheune oder ein Schuppen. Es war aber ein Fest, es war zu klein, um mich zu erinnern, was für ein Gebäude das war, in dem wie so ein Anbau oder eine Remise oder sowas in diesem Garten. Und da stand halt ein großer Tisch und dann wurde Zwiebelkuchen gebacken, Federweißer gegessen, dann wurde da gegessen, es wurde ein Feuer gemacht in dem Garten und so. Das ist eins der Highlights in meinem Jahr sozusagen gewesen, als Kind immer. Wir haben das viele, viele Jahre gemacht. Auch als wir schon so junge Teenager waren und dann da so am Feuer saßen und so das abends noch. Das
ist ja idyllisch.
Das war super schön. Das sind zum Beispiel auch so Gerüche und Dinge, die ich mit Herbst verbinde.
Was wir immer machen, ist Pilze suchen.
Das habe ich ja noch nie in meinem Leben gemacht.
Was, dann müsst ihr mal mitkommen. Wir sind ja da, bei uns in der Nähe sind einige Wälder und man muss ja in Buchenwälder gehen, wenn man zum Beispiel Steinpilze finden will. Und da gibt es einige Buchenwälder, wo wir jetzt auch schon so die Stellen kennen, wo dann so Maronenröhrlinge.
Maröhnchen.
Und Steinpilze wachsen. Und das machen wir auch jetzt seit 4 Jahren, seitdem wir dieses Haus haben, als Ritual immer im Herbst. Und die Kinder sind dann auch schon so inzwischen so gut da. Also unsere Mia ist unser Steinpilzdetektor, ja. Die findet immer die fettesten Steinpilze. Und das macht echt total Spaß.
Also da, mein Mann hat das auch immer gemacht als Kind, seit wir zusammen sind, nie mehr. Aber der behauptet immer, das ist mal so lustig, weil er hat das als Kind immer gemacht, oder ich weiß nicht, wie häufig wirklich, aber er denkt halt, dass er voll der Pilzkenner ist.
Dann lass uns doch mal zusammen gehen, dann können wir das wissen.
Weil ganz ehrlich, wir sind jetzt, warte, was haben wir? Wir sind jetzt 20 Jahre zusammen. Ich habe den Mann noch nie einen Pilz suchen sehen. Weißt du? Und der tut aber immer so, als wäre er voll der, gibt es bestimmt ein Wort für, der Pilzspezialist jedenfalls. Und hatte voll die Ahnung, weil ich immer sage, ey, ich hätte auch Schiss, ich weiß überhaupt nicht, was man davon essen darf und was nicht, weißt du, so. Allein deshalb würde ich das schon nicht machen. Ich
habe auch Schiss. Als Thorsten angefangen hat mit dieser Leidenschaft, da wohnten wir noch in Hamburg, da hat er dann immer da in der Nähe von Hamburg in irgendeinem Wald Pilze gesucht. Und dann habe ich immer meine Mutter angerufen und gesagt, wir essen jetzt Pilze, die wir selber gesammelt haben. Könntest du bitte in einer Stunde nochmal anrufen und gucken, ob wir noch leben? Ansonsten schick bitte einen Rettungswagen.
Ach du liebe Zeit.
Seid ihr wahnsinnig, nein? Und aber in Hamburg zum Beispiel kannst du beim Botanischen Institut, also von der Universität, bei der Botanischen Fakultät, da gibt es eine Pilzbestimmerin oder einen Pilzbestimmer, früher war das eine Frau, da kannst du wirklich hingehen, die hat eine Sprechstunde auch am Wochenende. Aha. Kannst du mit deinem Pilzkörbchen hingehen und die sagt dir, die Pilze bitte nicht essen und die könnt ihr essen. Es sind ja auch nicht alle giftig, aber einige sind unbekömmlich auch, ne?
Also ich weiß nicht, ob ich das will.
Ja, aber also wir essen nur die, die wir auch wirklich ganz eindeutig ohne Zweifel bestimmen können. Und inzwischen kennen wir natürlich auch die Pilze, die da gut sind.
Siehst du, und dann können wir das Buch aufschlagen von Alfred Biolek, das neue, wo dann der Waldpilz Gratin drin ist.
Gratin?
Ja, also es war
nicht
irgendwie
Risotto.
Nee, habe ich gestern so durchgeblättert und da kam ich auf einen Macaroni-Waldpilz-Auflauf mit irgendwelchen Kräutern. Es sah sehr lecker aus.
Das
und
dachte klingt ich, super.
Ja, vor allen Dingen, das ist halt, wie gesagt, ohne Tonkabohne. Nichts gegen Tonkabohne, ich finde es echt lecker, aber man kann es halt auch übertreiben mit den mit dem neumodischen Kram. Genau.
Ja.
Noah. Du. Was ist aus der guten alten Graupo geworden? Was soll das mit dem Risotto? Nee, du weißt so. Egal.
Ja, also ich würde jetzt, wo wir gerade noch von so, was macht man in Berlin, ne? So im Herbst. Ich habe ein total nettes Café entdeckt. Das ist um die Ecke von einer meiner akuten Baustellen. Im Cottbusser Damm. Das heißt Kaffee Kirsche. Das ist aber die Dependance von dem eigentlichen Stammhaus Kaffee Kirsche. Da haben die nämlich ihre Kaffeerösterei auch in so einem Nebenraum mit so riesengroßen Kesseln, wo dann der Kaffee geröstet wird. Und es ist sehr nett eingerichtet. Da bin ich ja immer sehr empfänglich für sowas. Und die haben einen sehr, sehr guten Kaffee. Also wenn irgendjemand von euch demnächst mal am Cottbusser Damm ist oder da auf dem Flohmarkt irgendwie da am Paul-Linke-Ufer oder was auch immer, dann könnte man einen kleinen Abstecher machen zum Kaffee Kirsche direkt an der U-Bahn-Station Schönleinstraße.
So.
Da
hat früher eine Freundin von mir
gewohnt. Für die Berliner.
Und was ich auch noch einen total geilen Herbsttipp finde für die Berliner, ist das Kürbisfest in Schöneberg. Das gibt es jedes Jahr.
Oh, da war ich noch nie.
Und ich war da mal ganz früher, Ende der 90er Jahre, glaube ich. Und seitdem bin ich jedes Wochenende, wenn das ist, nicht da. Und zwar ist das nämlich an dem ersten Oktoberwochenende. Warte mal, ich habe es eben rausgesucht.
Da bist du dieses Jahr auch nicht da.
Bin ich auch nicht da. 6. und 7. 10.
Wieso bist du da nicht da?
Da bin ich, habe ich von langer Hand geplant, in Straßburg.
Alter, bist du bescheuert? Ich habe Geburtstag.
Ich weiß, Alter, das ist mir zu spät eingefallen. Da hatte ich dir schon gebucht, weißt du. Warum habe ich, weißt du, weil du hast doch gar
nicht... Wann fährst du los?
An dem 5.
An dem... Da wollte ich mein Geburtstagsfrühstück machen. Vielen Dank auch.
Da war ich irgendwann erst los. Okay.
Na gut, dann eben nicht. Ich kann es ja nicht dabei sein. Na gut, okay, das nur am Rande. Kürbisfest in Schöneberg.
Kürbisfest in Schöneberg, genau. Da gibt es alle möglichen, also was da so toll ist, ist diese Kürbisvielfalt. Weil wenn du hier irgendwo, nicht gerade auf dem Spargelhof, wo ja im Herbst auch immer viel Kürbisse sind, zum Beispiel Kleisto oder sowas hier in Berlin, gehst, dann findest du ja einfach immer nur Hokkaido und noch so ein bisschen Zierkürbiskram, aber so coole Sorten, wie ich die ganz gerne zum Beispiel zu Dekozwecken immer hätte, findet man nicht. Zum Beispiel Baby Boo.
Hab ja, die ich sind danach so schwer gesucht. Zu finden.
Super schwer. Und auf diesem Kürbisfest.
Das sind für Nicht-Kürbisspezialisten die ganz kleinen weißen Kürbisse.
Ja, genau. Und es gibt ja auch noch diese. Es gibt auch noch diese länglichen, großen, also ich meine, wenn du in den USA
und die Flaschenkürbisse bist, finde ich auch so cool.
Genau so. Und das gibt's alles auf dem Kürbisfest in Schöneberg. Da kannst du dir auch die Sorten erklären lassen und dann gibt's natürlich 1000 Essenssachen mit und ohne Kürbis und sowas alles. Und es gibt auch, glaube ich, ein Rahmenprogramm, meine ich. Oder gab's zumindest damals, meine mich dunkel zu erinnern, da das in meiner Zeit, Mensch, das muss ja sein, in meiner Zeit vor den Kindern war, weiß ich nicht so genau.
Wir müssen ja eigentlich gar nicht nach Schöneberg fahren zum Kürbisgedöns. Wir haben da in unserem Nachbarort wo unser Wochenendhaus ist, da gibt es immer ganz viele Leute, die einfach vor ihre Toreinfahrt Tische und Regale mit Kürbissen stellen. Und die absurdesten Dinger. Und dann steht da einfach irgend so eine Kasse und dann nimmst du dir den Kürbis mit, den du haben willst. Am Regal hängt dann ein Zettel mit dem Preis. Und dann kannst du dir da deine Kürbisse aussuchen.
Ist auch nicht schlecht. Allerdings wahrscheinlich keine Babyboos.
Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, letztes Jahr habe ich wieder 2, 3 oder so irgendwo da aufgetrieben. Aber die hatten eher so abgefahrene Flaschenkürbisse und so diese ganz dicken, richtig fette, große.
Ich will ja immer so gerne, also ich muss ja sagen, ich esse gar nicht so gerne Kürbis. Ich auch außer nicht. Kürbissuppe.
Kürbissuppe und Kürbisstuten finde ich auch ganz lecker. Hatten wir letztens auch schon.
Das Kürbisthema? Nee, wir hatten Süßkartoffeln.
Pumpkin.
Ach so, Pumpkin Spice Latte. Nee, genau. Aber ich liebe die als Deko. Ich könnte mir, also das, ich bin ja wirklich keine Crafty Mom. Ne? Ich bastle nicht, ich mache keine DIYs, ich kaufe alles, was geht, damit ich es bloß nicht selber machen muss. Weißt du, ich habe keinen Spaß daran, aber egal, anderes Thema. Jedenfalls, was ich aber liebe, ist mit Kürbissen rummachen. Ich habe vor 2 Jahren so kleine, das waren keine Babyboos, aber die hatten die richtige Größe. Ich weiß nicht, was das für eine Sorte war. Die waren so gelblich irgendwie. Ja. Gelblich-orange, aber nicht so knallig. Die habe ich Gold und Bronze angesprüht. Das sah mal cool aus. Und dann habe ich die so mit Weiß und so. Hatte ich die auf meinem Kaminsims.
Hübschi.
Das war richtig hübschi. Und dann mache ich schnitze Zirkel, auch gerne.
Heißen die, glaube ich, einfach nur die kleinen.
Weiß ja auch nicht. Auf jeden Fall. Und ich schnitze gerne. Ich bin Halloween-Fan, großer Halloween.
Ja, das kommt ja in deinem Karnevalsnaturell wieder.
Das stimmt. Das stimmt. Hast vollkommen recht. Und deswegen schnitze ich auch gern Kürbisse. Und das hat bei uns auch eine. Da haben wir auch immer so einen kleinen innerfamiliären Contest. Mhm. Da werden nämlich immer. Da habe ich mir schon vor Jahren von einer Freundin aus USA so, jetzt kriegst du die auch über Amazon, so diese geile Schablonen. Kürbisschnittsets mitbringen lassen mit kleinen Sägen und scharfen Löffeln. Ja,
haben wir natürlich auch
alle. Ja, na klar, aber ihr habt ja auch da gelebt, ihr wart ja an der Quelle. Und das, mache ich auch immer alles noch
mit Kürbissen. Ja, das finde ich auch. Das macht auch sogar noch mit großen Kindern Spaß.
Ja, total, das machen die auch gerne.
Dieses Jahr sind sie ganz böse auf mich, weil wir ja jetzt unseren Sommerurlaub nachholen und in den Herbstferien nach Portugal fliegen. Mhm. Und wir kommen einen Tag nach Halloween wieder.
Ja, schlechte Mutter. Meine sind auch böse auf mich, weil wir sind nämlich Halloween auch nicht da. Und die waren letztes Jahr schon so angenervt. Wir waren nämlich letztes Jahr Halloween. Das war nämlich auch in den Herbstferien. Und da haben wir ja in den Herbstferien die große in Frankfurt in den Flieger nach Neuseeland gesteckt.
Ach Gott, ist das schon ein Jahr
her? Ja, es ist ein Jahr her. Und da waren wir Halloween bei meinem Bruder im Westerwald. Und da waren halt natürlich, es wurde so ein bisschen Halloween, aber nicht so gefeiert wie hier bei uns. Also bei uns an der Straße ist ja richtig Halloween-Alarm. Und da waren die schon so pissig und haben gesagt, nächstes Jahr wollen wir aber zu Hause und wir wollen eine Halloween-Party machen und da und so. Ja.
Und wo seid ihr dieses Jahr?
Dieses Jahr sind wir an der Ostsee.
Hm.
Wollten sie auch, ne? Ist jetzt nicht so, als hätte ich gesagt, ihr müsst an die Ostsee, ihr müsst an jeden Tag, sondern die wollten unbedingt und haben sich auch total gefreut, dass wir im Herbst noch mal eine Woche da sind und sie dann da noch mal reiten und so können. Ja, aber es ist halt auch über Halloween.
Ja, wir kommen einen Tag später wieder. Die haben dann gleich gesagt, das geht nicht. Also vor allem die Kleine, also, nee, das geht nicht. Ich so, ja, okay, dann kannst du ja alleine vorfliegen, aber den Flug musst du dir dann selber zahlen. Nee, ich freue mich total, ich komme nach Portugal. Und herrlich. Vor allen Dingen freue ich mich so sehr auch auf 2 Tage Lissabon am Ende.
Ja, du brauchst noch meine Tipps, Ergabe und Lissabon-Tipps. Ja, aber zurück zu den Kürbissen. That's what I do with pumpkins.
Yeah, ich finde es auch schön. Du hast ja eine Treppe vorm Haus. Und wenn man die dann einfach so auf die Treppenstufen legt.
Das mache ich auch immer. Ich male die auch an.
Mache das auch bei unserem Wochenendhaus, obwohl da fast nie irgendjemand ist. Außer am Wochenende liegt da auch immer ein dicker Kürbis auf der Türschwelle.
Mhm.
Und in Amerika habe ich das natürlich auch, Gott, das war echt immer cool da, muss ich sagen, diese Halloween-Geschichte. Also das ist ja, da gibt es ja Häuser, die so richtig das ganze Jahr schon in Vorbereitung für Halloween. Ja. Da gab es einen Typen, der hat so richtig so wie so eine Art Geisterbahn immer angelegt, wo du durchlaufen konntest. Echt cool.
Also ich habe mal vor Jahren, das ist jetzt bestimmt schon 10 Jahre oder länger her, waren wir mal zu Halloween in Boston. Und das war auch total geil, weil da sind wir eben auch durch so ein Viertel gelaufen, wo die alle wie so Wettrüsten hatten mit Halloween-Dekoration. Und ich meine, das ist echt schon so lange her, da war das hier auch noch viel weniger. Also es gab natürlich schon Halloween-Feierei, aber nicht in dem Stil. Und da habe ich zum ersten Mal so Sachen wirklich in echt gesehen, wie diese künstlichen Spinnennetze, die da irgendwie überall in den Büschen liegen. Die Grabsteine in irgendwelchen umgewühlten Vorgärten. Also es war schon cool, ich liebe das.
Ich finde das auch toll. Und das ist auch so meine erste Erinnerung, als wir damals, wir sind am 18. Oktober in die USA geflogen, Luzi und ich, Thorsten war schon eher da, und sind dann in dieser Zeit auf House Hunting, wie das so schön auf Englisch heißt, gewesen. Also haben uns 1000 Häuser angeguckt und alle Straßen waren komplett in Halloween-Dekoration gehüllt. Das war schon echt cool, das ist so für diesen ersten Eindruck. Wobei Luzi totale Angst hatte davor. Die war damals ein Jahr.
Ja, okay, das ist ja auch echt so kein Alter dafür.
Oder so 11 Monate. Und die saß dann immer im Kinderwagen. Und immer, wenn dann diese Skelette und so irgendwo hingen, dann
weggedreht. Das arme Kind. Ja, das stimmt. Also das hatte ich interessanterweise. Wir haben doch mal hier vor 2 oder vor 3 Jahren. Nee, ich muss ja vor 2 Jahren.
Wir haben ja auch sogar mal Halloween
gefeiert. Wir haben mal Halloween hier gefeiert und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da war nämlich auch einmal hier wieder unsere Freundin Rebecca, von der wir eben schon sprachen, und die hatte ihren damals etwas über einjährigen Sohn dabei, genau. Und mein Neffe war da, von meiner Schwester, der Sohn, die sind gleich alt. Und die haben sich verkleidet, beide. Die haben wir in so total niedliche, der eine war als Kürbis und der andere war in so einem Affenkostüm, die sind auch von meinen Kindern irgendwie gewesen. Und mein Neffe fand es mega cool. Der war total, der hatte auch keinen Schiss. Da kamen ja gruselige Gestalten an die Tür mit Masken und Blut und so, aber irgendwie. Und der Kleine von der Rebecca, der hat so Schiss gehabt, der ist immer wieder reingelaufen, musste auf den Arm, hat sich versteckt.
Und hatte ich so einen Friedhofskuchen gebacken.
Das war auch geil.
Tiramisu oder so, ich weiß es.
Das war sehr cool. Und unsere Freundin Ines hatte diese abgefahrene Nachspeise gemacht. Das war irgendwie wie so ein, war auch wie so eine Himbeer-Baiser-Sache, und da guckten blutige Hände raus. Das war mit Himbeermark.
Und sie selber war in vollem Make-up.
So, hier noch mit die Kürbisse. Du hast doch noch eine Empfehlung, einen Link-Tipp.
Ja, und zwar habe ich ein Interview gesehen mit Jamila Jamil. Das ist eine Schauspielerin aus England. Die spielt auch in einer Netflix-Serie mit. Die heißt The Good Place. Die Serie kenne ich aber noch nicht. Die ist noch auf meiner To-Do-Liste. Es ist eine junge Frau, eine Inderin, also indischer Hintergrund auf jeden Fall. Und die hat sich beschäftigt mit dem Thema. Nein, anders, ich fange anders an. Also sie hat ein Foto gesehen von der Kardashian-Familie, wo die ganzen Frauen der Kardashian-Familie abgebildet waren und auf jeder Frau standen irgendwelche Zahlen. Und sie hat dann im ersten Moment gedacht, ach, das ist wahrscheinlich irgendwie, wie viel die im Jahr verdienen oder so. Aber nein, es war tatsächlich die Größe und das Gewicht.
Ach du Scheiße, wie krank ist das denn?
Ja. Und das fand sie auch und hat dann gesagt, es kann doch wohl nicht wahr sein, dass diese Frauen, die ja sehr erfolgreich sind, die hat da irgendwie ihr Business mit Beauty und was weiß ich nicht allem, dass die wie auf so einem Viehmarkt mit ihrem Gewicht und ihrer Größe da bezeichnet werden. Und dann war sie so wütend darüber, dass sie dann ein Bild von sich auf Instagram geteilt hat, wo sie ein Foto von sich gemacht hat. Und dann hat sie darüber auch geschrieben, ich wiege, also I weigh. Und hat dann aber darunter geschrieben, was sie alles an tollen Sachen in ihrem Leben hat. Also was weiß ich, guter Job, tolle Freunde, tolle Familie, Gesundheit und solche Sachen. Und hat das dann auf Instagram gepostet. Und das ist sozusagen wohl viral gegangen. Und dann haben ganz viele Leute darauf reagiert und auch solche Fotos gepostet von sich mit ihrem Gewicht, mit dem, was sie eben wiegen. Aber nicht in Kilos, sondern in Leistung und Achievements und Glück und was weiß ich nicht. Und dann hat sie daraufhin einen eigenen Instagram-Account gestartet. Der heißt iWay, also i-way, w-e-i-g-h. Und da sind innerhalb kürzester Zeit irgendwie 150.000 Follower gewesen. Und ganz viele Leute haben eben da diese Bilder von sich gepostet mit diesen Sprüchen. Das finde ich schon mal eine coole Aktion. Und sie setzt sich auch sehr ein für, also sie hat selber bis zum 12. Lebensjahr ungefähr, war sie fast taub und hatte ganz viele Ohroperationen und ist deswegen auf eine Schule gegangen für Special Needs Kids, also für eine Sonderschule für behinderte Kinder, und hat deswegen auch sehr viele Kinder in ihrem Freundeskreis gehabt, die eben behindert waren. Und ihr ist deswegen auch immer schon von klein auf an klar gewesen, wie schwer es behinderte Menschen in der Gesellschaft haben. Und da ist sie sehr aktiv. Und also ich fand die Frau einfach super interessant. Die ist sehr jung, sehr smart und hat es einfach sehr kritisch. Und vor allen Dingen, was auch so die Wahrnehmung von Frauen angeht und wie und das Bild von Frauen in der Öffentlichkeit. Die hat dann zum Beispiel auch gesagt, dass sie nicht will, dass man ihre eigenen Bilder photoshoppt. Also inzwischen hat sie so eine Position in ihrem Leben.
Da gibt es ja einige, ne, die das genau, auch immer öffentlich machen, wenn also sozusagen irgendjemand ein Magazin oder so,
ja,
was ein Foto von ihnen bringt, das dann noch photoshoppt.
Genau, und das, dagegen wehrt sie sich total. Und wenn es irgendwie möglich ist, versucht sie auch, das in den Vertragsbedingungen für irgendwelche Fotoshoots oder so zu vereinbaren, dass ihre Bilder nicht gefotoshoppt werden. Und die Fotos, die sie von sich selber teilt, sind auch alle nicht gefotoshoppt. Und sie hat dann auch noch erzählt, dass sie eine Essstörung hatte, selbst ganz schlimm, so als Teenager-Mädchen. Weil das war so in den 90ern und da waren gerade Kate Moss und Konsorten angesagt und da hat sie wirklich wohl auch sich massiv beeinflussen lassen und nicht, weil sie irgendwie aus zerrütteten Verhältnissen kam oder sonst irgendwelche psychologischen Probleme in ihrer Familie waren oder was auch immer, sondern sie hat wirklich durch dieses Schönheitsideal, was ihr durch die Medien aufgezwungen wurde, hat sie sich da so beeinflussen lassen. Und das Ganze endete dann aber dadurch, dass sie einen ganz schweren Unfall hatte und ein Jahr lang gar nicht laufen konnte. Also ein Auto, sie ist angefahren worden. Und damit war dann diese Essstörung irgendwie beendet, weil ihr dann andere Dinge wichtiger waren als ihr Gewicht. Ja, da wollte sie dann wieder laufen lernen.
Ja.
Total interessante Frau. Das klingelt
schon. Sag mal, hier ist was los. Ja, wie im echten Leben.
Es klingelt. Das ist ja wie auf dem Bahnhof, ja, heute bei Anna.
Ja, schrecklich.
Ich muss sie jetzt auch gar nicht mehr so weit ausholen. Ich werde den Link hier irgendwie drunter packen. Ich würde euch sehr empfehlen, dieses Interview euch anzugucken. Es geht um Fatshaming, also ne, dass man dicke Leute nicht beschämen soll. Ich fand die Frau einfach super inspirierend. Ich habe das auch sofort meinen Töchtern geschickt, den Link, und gesagt, guckt euch das an.
Mhm.
Es geht eben auch so sehr darum, wie Frauen sich selber darstellen und dass sie sich so schminken und dieses, sie meinte im Grunde alle, was wir auch schon gesagt haben, diese Teenie-Instagram-Accounts, wenn sie sich die anguckt, das ist wie Soft-Porno, ja?
Ja, ja, genau.
Und ich finde die sehr schlau, die Frau, und soll man sich mal angucken.
Das ist ein sehr schöner Tipp. Ich habe auch noch was gelesen, was ich total interessant fand diese Woche. Und zwar ein Artikel über das Tennisturnier.
Das habe ich auch gelesen.
Genau, und zwar habe ich zwei verschiedene gelesen.
Mhm.
Jetzt bin ich schon wieder so beschissen vorbereitet, dass ich jetzt schon wieder nicht weiß, ob es Serena oder Venus war. Es war Serena.
Venus, ist sie überhaupt noch aktiv?
Nee, ist sie nicht.
Nee.
Ist mir jetzt auch gerade, fällt es mir wieder ein. Auf jeden Fall. Hat die ja nun ihr Match da verloren gehabt und es ging darum, wie sie wie damit umgegangen wurde. Und ich habe halt bei Spiegel Online gelesen, da stand dann drin, ja, seit der Geburt ihres Kindes leidet sie auch unter postpartalen Stimmungsschwankungen. Und damit wurde dann erklärt, wie sie da sozusagen reagiert hätte. Und das war schon wieder so unmöglich, weißt du, so, naja, das ist ja eine Frau. Und dann habe ich ein Video gesehen, was geteilt wurde von auf einer Facebook-Seite, die heißt Rebel Girls.
Mhm.
Und da war ein Zusammenschnitt von overactenden sozusagen Profi-Tennisspielern, aber männlichen.
McEnroe war ja da zum Beispiel.
Ja, aber nicht nur McEnroe. Extrem. Also McEnroe war natürlich auch mehrfach jetzt damit reingeschnitten. Aber du hast halt, ich kann da keine Namen dazu, weiß ich nicht, außer McEnroe habe ich keinen erkannt. Die ihre Schläger zertrümmern, die mehrere Schläger, die also da die Leute beschimpfen, die auf dem Platz rumbrüllen, Leute schubsen, also so wirklich. Und sie hat ja nichts, also ne, Double Standard, total, ja. Die Frau hat halt, naja, ist halt eine Frau, die hat halt postpartale Verstimmung, die hat ihre Tage, genau, seit die ihr Kind gekriegt hat, weiß man ja so. Da könnte ich schon kotzen. Und dann habe ich einen Artikel nämlich dazu gesehen von einer Seite, von einem Magazin, das heißt The Atlantic.
Mhm.
Und dieser Artikel beleuchtet eben sehr genau, also das ist wie so eine Chronologie, wie dieses Turnier gelaufen ist, wer was wann zu wem gesagt hat, aber sehr, also sehr genau, aber sehr wertfrei, genau.
Ja.
Und dann geht es eben am Schluss darum, was sie tatsächlich gesagt hat, also was sie im Nachhinein auch gesagt hat, wie sie versucht hat, sozusagen Jetzt habe ich den Namen von der jungen Frau vergessen, die sie diese geschlagen
Japanerin,
hat.
Diese Japanerin, ne? Habe ich, weiß ich jetzt auch nicht. Egal.
Auf jeden Fall, wie sie gesagt hat, ne, dieser Moment, der für sie dann, also für die Siegerin des Turniers dann so schlimm war, weil halt so viel drumherum passiert ist, wie ja, sie versucht hat, das wieder... Ja, genau.
Und dann hat sie aber ja gesagt, dass sie, ja. sie möchte, dass die Leute aufhören zu buhen, ja. weil das für die andere der schöne Moment
ja, sein genau, soll. Ja, ganz genau. Also sowas wird dann natürlich überhaupt nicht erwähnt. Zum Beispiel bei Spiegel Online. Da steht nur, ja, die hat sich daneben benommen, weil die hat ja auch ein Kind gekriegt und das sind halt die Hormone, wisst ihr. Was?
Stand so? Das echt so
da drin? Nein, so stand das nicht da drin. Aber das, also der Satz war, Dingsbums hat sich so und so daneben benommen. Und als nächster Satz steht, seit der Geburt ihres Kindes leidet sie unter postnatalen Stimmungsschwankungen. Das ist der Satz. Da fragst du dich doch. So, das wollte ich noch dazu sagen. So.
Ja, das ist übrigens auch ein Thema in diesem Interview, die sie nämlich auch sagt, es ist nicht okay, dass Frauen diskriminiert werden wegen ihrer Stimmungsschwankungen. Oder,
nein, wegen gar nichts,
oder weil sie eine Frau sind. Das ist immer wieder zu, so, ach, die hat bestimmt ihre Tage, so dieser ja, Spruch genau. und so. Dass, ja, das ist auch nicht okay. Aber ich muss zugeben, dass ich das selber auch manchmal mache.
Was?
Ja.
Ich bin sprachlos.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin da irgendwie.
Wie du meinst, dass du
falsch gepolt.
Dass du sagst, die hat bestimmt ihre Tage oder so, ja. wenn jemand zickig ja. ist. Ah.
Weil
schwierig. Ich muss sagen, so habe ich dich noch nie betrachtet.
Ich muss auch sagen, dass ich da erst in den letzten Monaten eine Awareness entwickelt habe, dass das scheiße ist, ja, wenn man das macht.
Das ist auch scheiße.
Aber ich habe in meinem Leben schon mit vielen Frauen zusammengelebt in Wohngemeinschaften. Ich habe eine Schwester mit meiner Mutter und ich habe zwei Töchter und so. Und man muss schon zugeben, dass es da durchaus Momente im Monat gibt, in denen die Damen etwas dünnhäutiger sind, mich eingeschlossen. Deswegen ist man, ist ja, kommt ja nicht von ungefähr.
Ja, aber ja? ich glaube, der aber Unterschied es ist
trotzdem nicht nett.
Nein, aber es ist auch eine Frage, ob das ein Kriterium sein darf. Das ist ja genau der Punkt. Du kannst doch nicht jemandem, das ist ja die Hälfte der Weltbevölkerung. Du kannst doch nicht der Hälfte der Weltbevölkerung sagen, ihr seid scheiße, ihr habt eure Tage. Also weil letztlich
ist, so ist es ja auch nicht.
Nein, aber
ja nur, hast du, das macht man ja meistens, wenn jemand schlecht gelaunt ist und rumzickt, dass man dann versucht, eine Erklärung zu finden, warum ist diese Person jetzt eigentlich plötzlich so schlecht gelaunt und biestig.
Aber es ist was anderes, finde ich, wenn du in einem vertrauten Umfeld, oder nee, nicht finde ich, sondern ich, es ist was anderes, wenn ich in einem vertrauten Umfeld zu meiner Tochter sage, Schatz, hast du Hormone, leg dich nochmal was hin oder so.
Ja.
Oder ob ich als Zeitung schreibe, sie leidet unter postnatalen Stimmungsschwankungen, Hallöchen.
Natürlich. So, und ich wollte das auch nicht sagen, dass ich das okay bin.
So genau, Spiegel Online, fuck off, das wollte ich nochmal sagen. Das geht gar nicht.
Nee.
Das ist total, und das ist dasselbe Niveau übrigens, auf dem... gerade, ich hasse übrigens Sportreporter, ich möchte es an der Stelle nochmal ganz offiziell sagen. Das sind nämlich immer die, die nach irgendwelchen wichtigen Sportereignissen den Leuten das Mikro ins Gesicht halten, wenn die gerade zum Beispiel 90 Minuten Fußballspiel plus Verlängerung noch.
Und so,
wieso, woran hat es gelegen? Da kann ich denen, so, das finde ich schon schlimm genug. Aber bei Frauen ist es halt nochmal. Ne, dann steht da jemand, der jetzt gerade zum Beispiel, keine Ahnung, einen Marathon gelaufen ist oder sonst was Tolles gemacht hat, sei es eine sportliche oder sonstige Leistung. Und das Erste, was gefragt wird, ist... wie finden denn ihre Kinder das? Hat ihr Mann sie unterstützt? Ja, wie haben sie ihr Outfit ausgewählt? Nein, aber das fällt mir jetzt in dem Kontext ein, wegen Frau Williams.
Das ist wirklich so. Das habe ich auch schon so oft gedacht, dass kein Mensch würde irgendeinen berufstätigen, erfolgreichen Mann fragen, wie schaffen sie das eigentlich so? Life-Work-Balance und finden ihre Kinder das eigentlich in Ordnung, dass sie abends so lange arbeiten?
Mhm.
Natürlich würde das machen.
Natürlich
und
nicht.
Bei Frauen ist das immer ein Thema.
Ja. Das ist jetzt wieder, jetzt haben wir schon unser nächstes Thema das, für die
genau.
nächste.
Aber ich möchte jetzt auch noch mal was sagen. Wir hatten euch ja gebeten. Vielen Dank erstmal für die ganzen Themenvorschläge, die ihr uns geschickt habt auf Instagram. Da sind super Themen dabei. Wir haben auch schon einige mit auf unsere Themenliste aufgenommen. Wir wollen ja eigentlich nicht nur so Mama-Themen machen. Das ist ja eigentlich das, was wir bewusst nicht so gerne machen wollten. Wir rutschen leider, oder was heißt leider, wir rutschen immer wieder so ein bisschen in diese Thematik ab, weil das uns eben auch so beschäftigt. Aber wir möchten nicht nur so in dieser Ecke verweilen. Deswegen würden wir uns auch über Themenvorschläge freuen, die nicht aus dieser Ecke kommen.
Wobei ich jetzt nochmal dazu sagen muss, ja, du hast ganz recht.
Alter, willst du mir jetzt widersprechen?
Nein, natürlich nicht. Lass mich doch erstmal reden. Also, du wartest ganz nicht, bis ich was gesagt habe, dann quetschst du mir schon wieder ins Wort und dann, das versteht kein Mensch. Also, es ist so, natürlich sind das die Themen, die uns beschäftigen, weil wir nun mal Mütter sind und die sollen auch vorkommen und wir wollen die auch weitermachen. Aber wir würden auch zusätzlich gerne das ein bisschen besser ausbalancieren. Wir hätten auch gerne nochmal Themen, die jetzt nicht vornehmlich was mit unserem Mütterdasein zu tun haben, genau, sondern die vielleicht nochmal andere Aspekte beleuchten. Wir haben auch eine Liste mit Themen, die so sind, aber wir würden gerne wissen, was euch da irgendwie interessiert. Und nein, ich möchte nicht über Sexspielzeug reden. Das Thema hatten wir schon. Also nicht hier, aber wir haben schon mal darüber gesprochen, dass wir nicht über
Sexspielzeug reden. Aber wie findest du denn die Tatsache, dass die Damen auf der Edition F, wie hieß diese Veranstaltung?
Female Future Force.
Female Future Force, dass sie alle einen Vibrator in die Goodie-Bag hatten?
Finde ich nicht so schlecht. Warum denn? Ich finde, ganz ehrlich.
Ich bin so erstaunlich, muss ich sagen.
Ja, das war ja wohl irgendwie ein Sponsor offensichtlich, ja, ne? Eis.de.
Finde ich ganz lustig.
Ich finde es eine total gute Idee, vor allen Dingen, weil ich ärgere mich ja immer schwarz, wenn
dass
ich
auch keine Goodie-Bag bekommen hast.
Nein! Ich ärgere mich immer schwarz, wenn ich auf Veranstaltungen bin, die nämlich, und da schließt sich wieder der thematische Kreis, für Mütter- oder Elternblogger gemacht sind, weil dann habe ich in meinem Goodiebag Ernie und Bert Kekse, ein Schnuller, eine quietsche Ente. Mm. Was soll ich denn damit? Abgesehen davon, dass meine Kinder aus dem Alter schon lange raus sind. Aber wenn ich, wieso, also ich denke dann immer, ja, Mütter ziehen sich auch an, Mütter benutzen Kosmetik, Mütter interessieren, lesen Bücher, Mütter haben Sex. Warum denn, warum kein Sexspielzeug? Ich finde das nicht doof. Also im Gegenteil, ich finde es ganz cool.
Aber du möchtest trotzdem nicht über Sexspielzeug reden hier. Das hast du vorher gesagt.
Ja, das stimmt. Wenn ich jetzt nein, ich möchte damit sagen, ich möchte nicht darüber reden.
Siehst du? Abgesehen.
Okay, was fragst du mich überhaupt? Nein, aber das sind genauso die Sachen, wo ich denke, also da, ich finde zum Beispiel das schwierig, über solche Themen zu reden, die dann eben so ganz intensiv ins Private ragen. Also ich möchte nicht über meine Ehe so, nicht über meinen Mann. Nein.
Ich glaube, das fände der jetzt auch.
Nee, genau. Fände der nämlich auch nicht so geil. Und deswegen das jetzt eher nicht so.
Nee, wieso hatte das jemand vorgeschlagen oder wie kommst du jetzt da drauf?
Ich komme da drauf, weil das jemand mal zu mir gesagt hat. Ich glaube, das war eine DM auf Instagram.
Eine Direktmessage?
Ja, eine Direktmessage.
Das hast du mir verheimlicht.
Wir müssen noch unser allerletztes Ding aus unserer Rubrikenfolge abhandeln. Wir haben uns nämlich was total Lustiges überlegt. Irgendwann haben wir mal, als wir den Podcast geplant haben und hatten den Namen Kaffeestuhle Gin, haben wir so rumgeblödelt und dann habe ich gesagt Kaffeeschrulle Gin, weil wir irgendwie so blöd geblödelt haben. Weiß ich auch nicht, machen wir ja sonst nie.
Nein, wir sind ja eigentlich immer total ernst.
Seriös. Jo. Und deswegen haben wir uns überlegt, es wäre doch eigentlich ganz lustig, unter dem Schlagwort Kaffeeschrulle Gin immer mal regelmäßig ein Unknown Fact oder eine Macke oder sowas zu enthüllen. Jeweils voneinander, gegenseitig.
Jetzt bin ich aber gespannt, Anna.
Ich weiß nicht. Hast du was vorbereitet?
Nee, aber ich weiß, wir fallen sofort ganz viele Sachen ein.
Über dich?
Ja, natürlich über mich.
Dann fang mal an.
Also ich habe zum Beispiel, ich bin so ein bisschen obsessive-compulsive, nennt man das, glaube ich. Ich habe ein echtes Problem damit, wenn ein Glas umkippt mit Getränken auf dem Esstisch.
Weil?
Ich weiß nicht, das stresst mich so unfassbar. Also das bezieht sich nicht nur auf Getränke, sondern auch zum Beispiel auf Tuschbecher mit Pinseln drin.
Wann fällt denn sowas schon mal um?
Ja, bei Kindern im Haushalt kann das schon mal passieren, ja, dass da gebastelt wird und dann steht da ein Becher mit Tuschwasser.
Wärst du eine Anti-Bastel-Mutti wie ich, würde das schon nicht passieren.
Das kann ja nichts gegen mein Naturell, ne? Nee, aber also bei uns, vor allen Dingen in der Familie meines Mannes, gibt es Personen, die ich jetzt hier nicht näher bezeichnen möchte, die eigentlich bei jeder Mahlzeit mindestens ein Glas umschmeißen. Und das stresst mich so unfassbar. Vor allen Dingen, wenn es bei mir zu Hause passiert. Wenn ich im Restaurant bin oder irgendwo anders, ist mir das scheißegal. Aber bei uns zu Hause, weißt du, dann hast du gekocht, alles schön gedeckt, setzt dich hin und bäm, fliegt erstmal so ein Glas um mit Rotwein.
Aber was stresst, also das finde ich wirklich interessant. Ich flipp
dann voll aus. Also wenn natürlich Gäste da sind, reiße ich mich zusammen und sage, ist doch gar nicht schlimm, ich wisch das mal weg. Aber wenn nur meine Kinder und mein Mann und ich zu Hause sind und das passiert, dann flippe ich voll aus.
Gott.
Ja, ganz schlimm. Ich versuche das jetzt schon zu kontrollieren. Inzwischen, ich atme dann und zähle innerlich bis 10 und so. Aber das macht mich so fertig, sowas.
Aber das ist ja so lustig. Was macht das mit dir?
Ich weiß nicht. Das ist so. Ich habe so einen kleinen Kontrollzwang einfach. Und das
ja, aber
so,
man kann das doch so wegwischen, dann ist es wieder weg.
Das ist so schlimm für mich.
Das ist schon hektische Flecken. Jotto, 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 Jotto.
Ja. Okay. Wasser finde ich persönlich jetzt auch nicht so schlimm. Schlimmer finde ich Säfte.
Ja, so, ja, es klebt halt, aber es wischt man dann halt wieder weg.
Wir hatten auch so ein Horrorerlebnis vor 2 Jahren oder wann war das? Da kamen wir aus dem Urlaub zurück.
Und in deiner Abwesenheit hatte der Poltergeist ein Glas umgekippt.
Wir saßen im Flugzeug. Und wir wurden leider nicht nebeneinander gesetzt, sondern so ein bisschen verteilt. Ich saß mit unserer kleinen Tochter in einer Reihe und unsere große Tochter saß hinter uns. Lustigerweise mit einem Typen aus ihrer Klasse, mit dem sie gerade nicht sprach. Die saßen zufällig nebeneinander im Flugzeug.
Und redeten
auf dem Rückflug von Rom nach Berlin. Doch, dann mussten sie ja reden. Auf jeden Fall saß ich mit der Kleinen vorne und die hat dann erstmal direkt eine Cola-Dose umgekippt. Über mich und meine Handtasche und alles, was da so in unserem Fußraum rumstand. Mhm. Da war ich schon mal bedient.
Okay, das verstehe ich. Aber im Flugzeug finde ich es auch bescheuert, weil da hast du ja auch nicht Zugang zu...
Fürchterlich.
Ja.
Und alles klebte. Mhm. So, und dann hat sie sich nach hinten gelehnt und mit ihren Händchen um die Rückenlehne rumgegriffen, so nach hinten, und dabei den Tomatensaft von ihrer Schwester, der hinter ihr auf diesem Klapptisch stand,
auch noch umgeschmissen. Schön.
Der sich dann über meine Große und diesen Jungen aus ihrer Klasse ergossen hat. Dann hatten die wenigstens aber gleich was zu tun und ein gutes Eis war gebrochen. Solche Situationen finde ich so extrem unentspannt.
Ja, okay, das finde ich jetzt auch nicht so geil, aber da bin ich irgendwie nicht so... Das macht mir nicht so viel Spaß.
Ich sag ja, es ist eine Schrulle. So, Anna.
Was habe ich denn für eine Schrulle? Ich habe auch eine Schrulle. Ich habe eine richtige Schrulle.
Oh Gott.
Ich kann das, also finden andere Menschen auch. Ich kann das nicht ertragen, wenn ich in meinem Bett liege. Deswegen müssen auch immer 2 Matratzen in diesem Bett sein und nicht eine große. Ich kann nicht haben, wenn einer über diese Grenze zu mir rüberkommt. Im Schlaf.
Oh, wie gut, dass ich das noch nie gemacht
habe. Nee, du machst das nicht, wenn wir in einem Bett schlafen.
Irgendwo. Wir schlafen nämlich manchmal an Bloggerwochenenden in einem
Hotelzimmer. Das geht sehr gut.
Würde mir das aber auch nie erlauben. Bei dir.
So ein Fuß.
Anna.
Nein, also das hört sich auch so bekloppt an. Natürlich, also, aber ich finde es so nervig, als ich ganz am Anfang mit meinem Mann zusammen war. Wie gesagt, 20 Jahre jetzt schon, habe ich irgendwann das erste Mal mit dem übernachtet und gesagt, Folgendes. Ich brauche eine eigene Decke und wenn ich schlafe, fass mich bloß nicht an. Ich kann das nicht leiden. Ich kann auch nicht erklären, warum. Ich fühle mich dann total bedrängt, also beengt, belästigt. Also so belästigt nicht im sexuellen Sinn, sondern...
Richtig wütend?
Ja. Und meine Große, wenn die manchmal bei mir im Bett schläft, wenn der Vater nicht da ist, die weiß das ganz genau, die ärgert mich dann immer. Die schiebt dann genau so ihren Fuß rüber, dass der gerade so die Zehen...
An der Grenze.
Ja, und dann ich so... Dann fange ich schon immer an, irgendwie an dem, so hier ist die Grenze, hier ist meine Matratze. Ich kann das nicht, ich mag das nicht. Und die einzige Ausnahme in meinem Leben waren eben meine kleinen Kinder, als sie klein waren und die in meinem Bett lagen und
die dürfen
gestillt wurden und so. Das hat mir alles nichts ausgemacht. Aber so ein ausgewachsener Mensch, der neben mir im Bett liegt, der soll bitte unter seiner eigenen Decke und auch auf seiner Hälfte bleiben.
Wir haben allerdings auch 2 Bettdecken. Das kann ich auch nicht.
Das macht mich irre.
Und
das mag ich nicht.
Es ist manchmal vorgekommen in letzter Zeit, dass ich bin ja so eine Nachteule, dass ich nach meinem Mann ins Bett kam und dann hat der immer sich unter seine Bettdecke gelegt und meine lag dann noch so flach auf dem Bett und dann hat er sich oben auf meine Decke draufgelegt. Und dann lag da dieser gefühlt 10 Tonnen wiegende schlafende Mann auf meiner Bettdecke.
Das kann ich übrigens auch nicht leiden. Das hatte ich aber schon als Kind. Wenn jemand meine Decke oder mein Kissen oder meinen Platz in meinem Bett so anwärmt, das hasse ich auch. Ich möchte, dass meine Sachen kühl sind, wenn ich ins Bett komme. Ich kann die dann selber anwärmen, aber ich möchte nicht, das ist wie eine warme Klobrille. Das finde ich auch ekelhaft.
Oh ja, Das finde ich auch nicht so schön. Ich habe heute, als ich zu dir gefahren bin, musste ich mit der Tram fahren.
Und da war der Sitz warm.
Und da war der Sitz total warm und klamm. Da bin ich sofort wieder aufgestanden.
Ja, das kann ich auch nicht so gut. Und ich muss sagen, als wir von Neuseeland, also nach Neuseeland und auch zurückgeflogen sind, waren wir in Taipei in der Business Lounge. Und da, also nicht nur in der Business Lounge wahrscheinlich, weil im Hotel war es nämlich sogar auch, sind die Klobrillen alle erwärmt.
Mm.
Und nee, das war
How
nicht
cozy.
No, it wasn't cozy at all. It was yuck. Es war wirklich viel. Und das war so also warm. Und du konntest auch noch, also kein Klopapier, sondern du konntest so eine kleine Arschdusche anmachen.
Ja, ja, die haben diese.
Und einen Föhn.
Ein
Föhn. Also, das fand ich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
Ich habe tatsächlich Kunden, die sich solche WCs einbauen lassen.
Ah, die haben dann auch eine Schrulle.
Das ist total super, sagen die mir alle. Die haben gesagt, wenn man das einmal hat, will man das immer haben.
Mm-mm. Kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, meine eine Erfahrung im Hotel und in der Business Lounge reicht mir völlig.
Du, aber es gab auch tatsächlich mal so eine Welle von Bloggern, die gesponsert worden sind von einem deutschen Sanitärhersteller. Ich möchte den Namen jetzt an dieser Stelle nicht nennen. Der ein WC, so ein Duschföhn, was auch immer, WC mit Musik und LED-Beleuchtung erstellt. Und die waren auch alle, gut, die waren natürlich auch gekauft wahrscheinlich.
Aber ich finde, also es ist ja, vielleicht könnte ich die Klobrille ja kühlen, dann wäre es wieder was für mich. Damit bin ich wieder bei meinem Punkt von eben. Das ist wahrscheinlich der Latina-Blut. Das ist mir immer, mir ist eigentlich, nee, das stimmt nicht, mir ist nicht immer warm, aber ich habe den natürliche Wärme, ich brauche mich, der muss ich mich der abkühlen manchmal. So, genug Schrullen für okay, heute.
Ja, genau.
Oder? Wir überlegen uns jetzt fürs nächste Mal noch eine neue Schrulle.
Ich habe noch ganz viele.
Was ein Glück.
Ja.
Dann haben wir ja noch ein bisschen.
Ach, ja, sonst voll langweilig.
Für die,
nein,
für
ich
die
bin eigentlich total pflegeleicht.
Schmeiß bloß nicht in der Nähe ein Glas um. Sonst geht's aber los.
Okay, wir hören jetzt auf.
Ja, wir hören jetzt auf. In echt.
Und ihr könnt uns ja mal sagen, ob ihr das gut findet, wenn wir so solche Sachen empfehlen oder ob ihr das eher langweilig findet.
Und nicht immer in dieser Ausführlichkeit, sondern normalerweise würden wir das dann einfach so einflechten.
Ja.
Und dann
das wäre ja langweilig, wenn wir das immer so. Wenn es nur noch darum ginge.
Nein!
Nur noch um Konsum.
Ja, und um Spaziergänge mit Kürbissen. Wer will das? Okay. Das war Folge 17.
Danke fürs Zuhören.
Bis bald.